Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich darf euch ganz lieb grüßen von Mona und Simon. Die durfte ich gestern trauen. Die meisten von euch kennen sie ja. Ich habe auch heute noch ein Foto rumgeschickt. Die lassen also euch grüßen. Wir hatten einen sehr schönen Trauergottesdienst in Recklinghausen. Und ihr dürft heute nochmal auf besondere Art und Weise an ihrer Trauung teilnehmen, denn ich werde uns nochmal die Predigt halten, die ich denen gestern gehalten habe, über den Vers, den sie sich ausgesucht haben. Und das sind drei Verse aus der Lesung, die wir heute schon gehört haben. Johannes Kapitel 15, und ich lese uns diese drei Verse zu Beginn nochmal vor. Johannes Kapitel 15, 9 bis 11. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. In diesen Versen spricht Jesus über die zwei größten Liebesbeziehungen, die es in der ganzen Welt gibt. Deshalb passte der Text so gut gestern zu einer Trauung, aber der passt natürlich überhaupt für jeden von uns. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Es geht also um die Liebe zwischen Gott und seinem Sohn, es geht also um die Liebe innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Und es geht um die Liebe Jesu zu uns, die genauso stark ist. Und wir werden sehen, welcher Segen das für uns bedeutet. Und in der Lesung haben wir den ersten Teil dieses Kapitels gehört. Das ist ja ein wunderschönes Bild, was Jesus gebraucht, um diese tiefe Verbindung zwischen seinen Jüngern, zwischen uns und ihm zu veranschaulichen. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Er versorgt die Reben, also die Jünger, mit allem, was sie brauchen, vor allem, indem er ihnen seinen Heiligen Geist gibt. Das heißt, er ernährt uns geistlich. Und er gibt uns das, was unsere Seele da zutiefst braucht. Die Jünger sind die Reben, die dann eben Frucht bringen sollen. Ich warte mal ganz kurz, dass hier Rosi rausgetragen werden kann. Schön. Also dieses herrliche Bild vom Weinstock und den Reben. Er ist der Weinstock, er versorgt uns mit dem, was unsere Seele zutiefst braucht. Wir sind die Reben, wir sollen Frucht bringen. Und die Frucht wird an anderer Stelle beschrieben. Galater 5, Vers 22. Eine gute Zusammenfassung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was für wunderschöne Dinge, die wir mögen, die wir brauchen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache hier, nämlich der Weingärtner, das ist Gott, und der pflegt den Weinstock. Und das heißt eben ganz oft, dass er das wegschneiden muss, was nicht taugt, was schlecht ist, was das Wachstum hindert. Das tut uns dann in dem Moment natürlich weh, aber es geschieht aus Liebe und damit wir wirklich mehr Frucht bringen können. Also dieser ganze Abschnitt, dieses Kapitel beschreibt unsere Beziehung, unsere Verbindung mit Christus. Und wir schauen jetzt mal, auf diese Verse 9 bis 11. Und der erste Punkt lautet, in Gottes Liebe hineingenommen. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Jesus ist ja hier dabei, seine Jünger vorzubereiten auf das, was jetzt kommen wird. Das sind die sogenannten Abschiedsreden. Abschied deshalb, weil Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und weil er danach weiß, ich werde noch heute Nacht festgenommen werden und verurteilt werden und morgen werde ich gekreuzigt werden. Und er bereitet die Jünger auf diesen Abschied vor. Und innerhalb dieser Abschiedsreden spricht er immer wieder über die Liebe Gottes innerhalb der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er macht deutlich, der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er alles dafür tut, dass der Sohn verherrlicht wird. Und der Sohn liebt den Vater so sehr, dass er da alles dafür tut, damit der Vater verherrlicht wird. Und beides ist miteinander verbunden. Denn indem der Sohn verherrlicht wird, wird der Vater verherrlicht. Und wie geschah das jetzt, diese Verherrlichung des Sohnes? Eben genau dort sollte es geschehen, worauf Jesus jetzt seine Jünger vorbereitet hat. Es geschah am Kreuz. Und das klingt, wenn wir es jetzt mal wirklich so sehen, wie es ist, es klingt unglaublich, es ist unfassbar. Durch die größte Erniedrigung, die man sich vorstellen kann, durch einen brutalen Tod am Kreuz, sollte Gott, sollte Jesus verherrlicht werden, sollte diese göttliche Liebe, die Gott in sich hat, bezeugt werden. Jesus legte seine Herrlichkeit schon ab, als er sich erniedrigte, um Mensch zu werden. Und seine Erniedrigung, die fand ihren Höhepunkt am Kreuz und das führte zu seiner Verherrlichung. Wie ist das zu verstehen? Jesus wird in besonderem Maß verherrlicht, weil er durch seinen Tod am Kreuz und dann durch seine Auferstehung Gottes Liebe und Gnade auf die größtmögliche Art und Weise in der Welt offenbar macht. Wenn irgendjemand eine besondere Gabe hat und er zeigt sie irgendwie mal so am Rande, dann, oh ja, er hat eine besondere Gabe, aber wenn er jetzt es so macht, dass alle sehen können, dass man wirklich begeistert ist, was durch ein Klavierspieler spielt, mal ein bisschen was Kleines, ah ja toll, und dann macht er auf einmal die Toccata von Bach an der Orgel oder so, alle so, wow, ja, und dann, das ist, ne? Auf einmal hat man viel mehr Respekt und so, ne? Es ist unglaublich, aber die größtmögliche Offenbarung der Gnade und der Liebe und der Treue Gottes, die ja immer da war und ist, geschah am Kreuz, dort, wo Jesus auf die größtmögliche Art erniedrigt wurde. Weil er dort für die Vergebung der Sünden stirbt, indem er stellvertretend Gottes Strafe über unsere Schuld getragen hat. Und weil er dann dadurch den Tod besiegen konnte und weil er dann zum Himmel wieder aufgefahren ist und von dort aus uns seinen Heiligen Geist gesandt hat. Das heißt, Jesus hat alles dafür getan, dass unsere Schuld vergeben wird. Er zeigt uns Gottes Liebe. Und er hat alles dafür getan, dass wir jetzt seinen Heiligen Geist bekommen können, durch den wir Gott überhaupt erkennen können. Und dass wir dann an Gott glauben können und dass wir dann eben Gott tatsächlich verherrlichen können, ihn ehren können. Mit anderen Worten, der Sohn und damit der Vater werden verherrlicht, indem Gottes herrlicher Ratschluss, ungerechte Menschen aus Gnade gerecht zu machen und dabei selber gerecht zu bleiben, offenbart und erfüllt wird. Die Liebe Gottes Vaters nicht nur zu uns, sondern zu seinem Sohn. Und die Liebe des Sohnes nicht nur zu uns, sondern zu seinem Vater. Die fanden am Kreuz ihren Höhepunkt. Und es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, die der Vater für den Sohn hat und der Sohn für den Vater. Diese Liebe ist überfließend. Und jetzt sagt Jesus hier zu uns, und mit dieser herrlichen, reinen, unbeschreiblichen Liebe liebe ich euch. Ich mache hier keine Abstriche. Weil das ist ja mein Vater und ihr seid ja nur diese Sünder, um die ich mich irgendwie kümmern muss. Jesus macht keine Abstriche mit dieser herrlichen, überfließenden, ewigen Liebe, liebt er uns. Das heißt, durch die Verbindung, die wir mit Jesus haben, durch unseren Glauben, durch den Geist Gottes, der in uns ist, sind wir in diese Liebe des dreieinen Gottes hineingenommen. Wisst ihr, ob ihr das jetzt sehr, manchmal mehr spürt, manchmal weniger spürt, wie es euch im Leben geht? Das ist Wahrheit. Das ist so. Ihr seid in Gottes Liebe hineingenommen. Und aus dieser Liebe fordert uns Jesus nun auf, bleibt in meiner Liebe. Das ist der zweite Punkt, in der Liebe Jesu bleiben. Und Jesus erklärt uns, wie das geht, wie wir das machen können, wie wir Jesus lieben können. Nämlich Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also wahre Liebe heißt, Jesu Gebot zu erfüllen. Liebe, die erschöpft sich eben nicht nur in Gefühlen. Gefühle gehören dazu, keine Frage. Aber Jesus liebte Gott und deshalb war er ihm gehorsam und deshalb ging er sogar ans Kreuz. Er opferte sich aus Liebe auf. Und wir bleiben eben genau in derselben Art und Weise, wie Jesus in der Liebe des Vaters geblieben sind, in der Liebe Jesu durch Gehorsam. In Jesu Liebe zu bleiben, ist keine mystische Angelegenheit, keine Meditationsübung, die wir ab und zu verrichten. Sondern es ist schlichter Gehorsam. Das heißt, Jesu Worte hören und tun. Und indem wir dann das tun, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir sein Wort befolgen, bringen wir Frucht. Diese Frucht, von der Jesus hier in diesem Kapitel redet, ja, wir sollen die Reben sein, die Frucht bringen. Und nochmal ganz wichtig, dieses Fruchtbringen ist keine Bedingung für unser Heil, sondern die Folge dessen. Ja, Jesus vergibt uns unsere Schuld, er gibt uns seinen Geist, er liebt uns und das ist die Grundlage dafür, dass wir ihn lieben können und Frucht bringen können. Die Rebe wächst, weil sie am Weinstock hängt und vom Weinstock versorgt wird. Und das wichtigste Mittel, der Saft, der uns wachsen und Frucht entwickeln lässt, ist das Wort Gottes. Die Worte Jesu, die Worte, die wir in der Bibel finden. Und das ist das, was wir möglichst täglich zu uns nehmen müssen, um geistlich zu wachsen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, sagt Jesus in Vers 7. Und er gibt uns diese herrliche Gebetsverheißung, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wir haben das heute in dem Lied vorher gesungen. Ja? Du bist ein Gott, der redet. Und da wird das so schön beschrieben, wie Gott durch sein Wort wirkt. Wenn ein junges Ehepaar zu mir kommt, zum Beispiel so wie Mona und Simon, ich will immer sagen Mona und Lisa, aber nein, Mona und Simon, wenn die von mir getraut werden, oder zum Beispiel hier wie andere junge Paare, dann stelle ich immer Bedingungen auf. Sonst mache ich es nicht. Ja? Die müssen Bedingungen erfüllen. Ja? Also die Liebe Gottes ist bedingungslos, ja? Aber von mir getraut zu werden ist nicht bedingungslos. Das ist jetzt nicht so, weil ich so ein toller Typ bin, der so schön trauen kann und das müssen sich irgendwie verdienen, sondern wir wissen, es gibt genug Probleme, gerade in den Ehen. Und der ein junges Paar traut, der trägt Verantwortung, dass sie wirklich wissen, was sie tun, welchen Schritt sie dort gehen. Und dass sie gut vorbereitet sind. Und deshalb habe ich Bedingungen. Jetzt sind es, ich weiß nicht, wie viele es bei anderen Ehepaaren waren, schon vor ein paar Jahren vorher, aber jetzt sind es schon 5 Bedingungen. Und die erste Bedingung, wenn die mich anfragen, ist, dass ich sage, ab heute müsst ihr einmal am Tag eine geistliche Zeit zusammen haben. Und wenn ihr euch nur anruft und miteinander wenigstens am Telefon betet, besser noch, dass ihr zusammen die Bibel lest, vielleicht sogar ein Lied zusammen singt, habt einmal am Tag eure gemeinsame stille Zeit, eure geistliche Zeit. Und das ist nicht so meine Bedingung, weil ich das so toll finde, sondern das ist das Rezept Gottes für gelingende Ehen, für Glaubenswachstum. Das ist das, was wir brauchen. Ja, wir finden in der Bibel nicht einfach nur Worte, sondern das sind Worte, durch die Gott übernatürlich in unseren Herzen wirkt. Versteht ihr, Gottes Worte, die informieren uns nicht nur, sie transformieren uns, sie verändern uns. Sie informieren uns darüber, wie wir Jesus nachfolgen können und sie helfen uns dabei. Sie geben uns die Kraft dazu. Paulus schreibt, das Wort Gottes ist die Kraft Gottes zur Errettung. Da steckt also die Kraft Gottes dahinter. Ich meine, Gott, welche Kraft ist denn das? Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann ist Licht da. Wenn Gott sagt, jetzt ist mal das Wasser hier und die Berge dort, dann ist das da. Wenn Gott vorher schon sagt, jetzt ist die Erde da, dann ist sie da. Das ist Macht. Wenn einer meiner Söhne dem anderen Sohn sagen würde, jetzt dieser Tage, wo der ganze Garten voller Fallobst liegt, hey, lies mal die Äpfel auf. Du weißt, die Wespen gehen in die ganzen Äpfel und dann ist der ganze Rasen und so weiter. Was würde dann der eine sagen? Schön für dich, ja. Will nichts passieren. Wenn er sagen würde, du sollst die Äpfel auflesen, der Papa hat das gesagt, da ist die Chance schon ein bisschen besser, dass es macht. Aber auch nicht so groß. Am besten ist es, wenn ich hingehe und sage, so, Jungs, ihr nehmt euch jetzt die Eimer und ihr lest die Äpfel auf. Und bevor das nicht gemacht ist, gibt es heute Abend keine Geschichte. Das hilft dann besonders. Und das ist dann, das Wort hat dann Autorität. Da habe ich dann Macht drin. Die machen das dann, weil der Papa hat es gesagt. Und versteht ihr so, noch viel, viel mehr ist es, wenn Gott spricht. Da ist Gottes Macht drin, Gottes Vollmacht drin in diesem Wort. Gottes Wort hat Kraft und Autorität, nicht nur unser äußeres Handeln zu beeinflussen, was ich vielleicht bei meinen Söhnen machen kann, sondern es hat die Kraft, tatsächlich Herzen zu verändern. Herzen, die kalt sind, Herzen, die verhärtet sind, Herzen, die beladen sind mit Sünde oder die verzweifelt sind. Es macht unser Inneres weich und lebendig und offen für Gottes Liebe. Es lässt uns erkennen, wer Gott ist und wie Gott uns liebt. Und das führt dann dazu, dass wir ihn lieben können. Und wenn wir das tun können, führt es dazu, dass wir voller Freude werden. Schaut in Vers 11. Jesus sagt zu den Jüngern, dies habe ich zu euch geredet. Und er ist Gottes Sohn. Er ist das fleischgewordene Wort. Er spricht Gottes Worte. Dies habe ich zu euch geredet. Nicht nur, damit ihr jetzt informiert werdet, was demnächst passiert, sondern damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich spreche zu euch, damit ihr voller Freude werdet. Das ist unser letzter Punkt, mit Freude erfüllt sein. Jesu Freude war es, dem Vater gehorsam zu sein. Warum? Weil seine größte Freude der Vater selbst war. Nun, wir erfreuen uns an Kleinigkeiten. Und ihr wisst das, wenn wir manche Sachen immer haben, dann ist es nicht mehr so, dann ist es selbstverständlich für uns. Dann brauchen wir mehr, um wieder Freude zu haben. Und so suchen wir nach Freuden im Leben. Und wir wissen das, es gibt kleinere Freuden, es gibt größere Freuden. Wisst ihr was? Es gibt keine größere Freude auf der ganzen Welt, als die Jesus hatte in seinem Vater. Das ist die Freude, die Gott selbst hat. Ne? Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe. Ein Millionär hat viel mehr, der freut sich halt an viel größere und schönere Dinge. Und ich denke mir, oh, wenn ich das hätte, dann würde ich mich auch noch mehr freuen. Es gibt nicht mehr als das, was Jesus hat, weil Jesus ist Gott, der hat alles, der hat die Herrlichkeit. Der hat die größte Freude, die man sich vorstellen kann. Und jetzt sagt Jesus, diese Freude, meine göttliche Freude ist die Freude, mit der ich euch erfüllen will. So, ihr wisst, ich bin ja auch, wie man so schön sagt, ich habe ja auch mal was Vernünftiges gelernt. Ne? Ich bin ja Handwerker gewesen. Es ist immer so, dass ich immer mal mich noch hinreißen lasse und irgendwas baue. Das ist dann verbunden mit sehr viel Anstrengung. Ich mache sehr viel Fehler, ja, man ist nicht drin. Ich verletze mich regelmäßig. Es ist wirklich anstrengend. Aber ich mache Dinge und wenn ich sie dann geschafft habe, ja, also die Fliesen sind gelegt oder die Küche ist jetzt zusammengebaut oder so, und dann schaue ich mir das Werk an und dann kommt da so eine gewisse Zufriedenheit, ja, Befriedigung, Freude. Ja, dann stelle ich mich hin, dann gucke ich mir das an, dann trinke ich mein Feierabendbier, dann gucke ich nochmal hin und dann, ach komm, dann mache ich mal ein Foto davon und dann schicke ich das nochmal rum, dass sich andere mitfreuen können. Guckt, was habe ich Schönes gebaut. Freude, ja, über das, was ich geschafft habe. Und ist es nicht so, dass wir oftmals die befriedigendsten Momente haben, wenn wir unsere Arbeit geschafft haben? Wenn etwas werden durfte, wenn ich vorangekommen bin, wenn ich merke, meine Anstrengung, die ich hier in diese Sache gesteckt habe, die bringt jetzt langsam Frucht. Es muss nicht immer so sein, dass man jetzt irgendwas hat, was man fotografieren kann und rumschicken kann. Das ist auch in anderen Dingen so, zum Beispiel in der Erziehung. Ja, hoffe ich immer noch, dass die vielen, das heißt nicht ich will, sondern ich möchte bitte, irgendwann Frucht tragen. Vielleicht kommt irgendwann eines Tages der Tag, wo ich dann höre, ich möchte bitte die Nutella. Oh, Frucht in der Erziehung oder Frucht im Gartenbau, ja, wenn man jahrelang da wirkt im Garten und irgendwann, dann ist der Garten einfach schön, es blüht, es ist wirklich, ja, die Anstrengung hat sich gelohnt. Oder Frucht in Beziehungen, wenn wir in Beziehungen investieren, dann merken wir, hier wächst wahre Freundschaft, hier wächst Vertrauen. Das sind doch Momente, wo wir mit Freude, mit Zufriedenheit erfüllt werden. Und genauso nur noch tiefer, weil es dein Herz betrifft, ist es im geistlichen Bereich. Und ich hoffe sehr, dass ihr diese Freude auch kennt. Die Freude, wenn ihr merkt, ach, jetzt habe ich dieses Bibelwort verstanden. Ich habe das Gefühl, Gott hat wirklich zu mir gesprochen. Oder die Freude, wenn ihr in Anfechtung seid. Ihr merkt so richtig, jetzt werdet ihr versucht. Und ich wollte so gerne diesen falschen Weg gehen und mir diese weltliche Freude holen. Aber ihr bleibt standhaft. Ihr werdet am Ende dafür belohnt. Und dann habt ihr diese Freude. Oder Freude, wenn ihr einem anderen Menschen das Evangelium weitergeben könnt. Wenn ihr Zeugnis geben könnt und ihr merkt, der hört zu. Hier passiert was. Der wird sogar verändert. Der geht Schritte des Glaubens. Was für eine Freude. Es ist letztlich die Freude, die wir haben. Weil wir wissen, wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Und alle Dinge, die in meinem Leben passieren, selbst das Leid und das Unglück und die Katastrophen, müssen mir zum Besten dienen. Weil das Gottes Wille ist. Es ist die Freude in Gott. Liebe Geschwister, strebt nach dieser Freude, nicht zuletzt, weil ihr wahrscheinlich alle, so wie ich auch, das Gegenteil gut kennt. Das Gegenteil der Freude in Gott ist, wenn man hin und her gerissen ist zwischen der Welt und Christus. Wenn man so wischiwaschi ist, da hat man keine Freude, nicht hier und nicht da. Man kann die Gemeinschaft mit der Welt, die Freuden, die die Welt bietet, die sündlichen Freuden nicht wirklich genießen. Weiß, das ist eigentlich nicht gut. Aber Christus zu folgen und gehorsam zu sein, das erscheint einem auch als eine Quälerei. Rebellion bringt nichts. Gehorsam zu sein, ist nicht verlockend. Nun, wenn der Gehorsam zu Gottes Wort und wenn die Erfüllung dieses Liebesgebots wahre Freude, Glück und Erfüllung bedeutet. Und wenn wir das auch schon sicherlich so erfahren haben, warum ist es dann oft so ein Kampf für uns, es täglich so zu tun? Und für euch Ehepaare, ihr kennt das genauso. Man weiß, ja, Hingabe zum Ehepartner führt zu Erfüllung und Freude in der Ehe. Warum fällt es einem trotzdem dann immer wieder so schwer? Ich möchte euch drei Gründe geben. Es gibt sicherlich noch mehr. Jeder hat ja auch seine persönlichen Dinge, die ihnen schwerfallen. Aber ich möchte euch drei Gründe geben, woran es liegen könnte. Erstens, weil du Angst hast, zu kurz zu kommen. weil du Angst hast, leer auszugehen. Ja? Immer viel zu geben, wenig zu bekommen. Weil du Angst hast, wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann wird es am Ende keiner tun. Und wisst ihr, was hinter dieser Angst steckt? Hinter dieser Angst steckt, dass du nicht wirklich Christus vertraust, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Wer Jesus hat, hat den größten Schatz. Es geht nicht mehr. Paulus war im Gefängnis eingekerkert und er konnte sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, weil er wusste, ich habe alles in Christus. Wenn ich Christus habe, dann brauche ich nicht mehr. Wenn du das weißt, dann wirst du nicht mehr diese Angst haben, ich komme irgendwie zu kurz, wenn ich hier zu viel gebe. Der zweite Grund, Gehorsam, aufopfernde Liebe, regelmäßiges Gebet, Bibellesen, all diese Dinge, die unsere Nachfolge ausmachen, die wir brauchen, die kosten auch Überwindung. Die kosten Überwindung. Ja, stellt euch so einen schönen Sommertag vor und da ist dieses glitzernde Wasser und du weißt, das würde mir jetzt eine gute Erfrischung bringen, aber der Sprung ins kalte Wasser kostet Überwindung. Man muss erst mal reinspringen und dann die ersten Züge machen und irgendwann wird es angenehm. Ja? Und so sind viele Sachen, die ihr sicherlich kennt, wo ihr wisst, ah, wenn ich jetzt mal meinen Hinterteil hochkriegen würde, dann würde es mir gut tun, aber ich muss mich überwinden. Nun, wartet nicht immer, bis ihr geistlich ausgelaugt seid oder bis die Not allzu offensichtlich ist, sondern lasst euch von diesen Worten hier ermahnen und ermutigen. Jesus will euch doch nicht zum Gehorsam quälen, sondern er will euch durch Gehorsam mit Freude und Frucht beschenken. Die Überwindung lohnt sich. Und ein dritter Grund, der uns hindert, aufopfernde Liebe kann dir schwerfallen, weil sie auch oft enttäuscht wird. Und das kennt ihr, ja? Wir sind alle Sünder. Und das heißt, wir verletzen uns alle in den Beziehungen, die wir haben. Das bleibt nicht aus. Das heißt, unsere Liebe wird enttäuscht werden. Ich habe so viel für dich getan und hier kommt einfach nichts zurück. Ich habe dir die Sache jetzt schon dreimal vergeben und du hast es wieder gemacht. Und dann kommt eine Enttäuschung und Verletzung nach der anderen und irgendwann sagt man so, jetzt reicht's. Und wisst ihr, das sind dann auch die Gründe, warum in mancher Ehe die Liebe immer kleiner wird und vielleicht sogar irgendwann ganz verschwindet. Man wächst nicht in der Liebe, sondern im besten Fall ist die Ehe eben eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger guten Kompromissen. Man hat sich aneinander gewöhnt. Man lässt sich so seine Freiheit, man kommt irgendwie zurecht. Das ist nicht das, was Gott vorhat für die Ehe, für die Liebe in der Ehe. Auch das ist auch nicht das, was Gott vorhat für die Beziehung unter uns. Er will uns mit Liebe und Freude füllen. Die Frage lautet nun eben, gut, wie können wir in der Liebe wachsen? Wie können wir verhindern, dass die Liebe kleiner wird, sondern was können wir tun, dass es wächst, dass es mehr wird? Was können wir tun im Alltag, wenn die Probleme kommen, wenn die Schwächen des anderen nur allzu offensichtlich werden? Was kann ich tun, wenn ich dann von irgendeinem Leid und von Enttäuschungen getroffen werde? Wie werden wir in der Lage sein, zu geben und zu dienen und zu helfen, eben den anderen zu lieben? Liebe Geschwister, aufopfernder Dienst in Liebe und mit Treue ist nur möglich, wenn wir unsere Beziehung zu Christus pflegen, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Wir haben eben von uns aus gesehen dieses Bonusdenken. Ja? Du siehst gut aus, du hast das und das für mich getan, du hast mir letztens wieder ein Geschenk geschenkt und so weiter und so fort und der Bonus, der Liebesbonus steigt. Ja, heute hast du mich aber ganz schön mal einen Rüffel gegeben und jetzt warst du nicht zur Verabredung gekommen, Hochzeitstag vergessen, was auch immer. Ja, und dann sind wir ganz schnell im Minusbereich. Dann muss der andere wieder liefern, damit das mit der Liebe weitergehen kann, oder? Das ist unsere menschliche Liebe. Es gibt die größten Liebespaare. Voller Liebe. Warum? Weil sie so gut aussieht. Aber die schönste Frau wird auch irgendwann alt, auch wenn sie dann noch sicherlich als Frau schön ist. Aber sie sieht nicht mehr so aus, wie wo man sie kennengelernt hat. Das ist unser Denken über Liebe, Bonusdenken. Aber da gibt es eine Quelle der Liebe, die ist unerschöpflich. Gott sagt, ich bin Liebe. Und ich bin ewig, ich bin unendlich. Das heißt, es ist ewige, unendlich große Liebe. Das ist die Quelle, die wir haben, die wir anzapfen können, von der wir uns füllen lassen können. Ja, ihr könnt nur das weitergeben, dauerhaft, was ihr selber empfangen habt. Und macht eure Liebe nicht zum Nächsten davon abhängig, was ihr vom Nächsten empfangen habt, sondern was ihr von Gott empfangen habt. Gott sagt uns, ich liebe euch mit der Liebe, mit der mich mein Vater liebt. Und dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Dafür habe ich das größte Leid auf mich genommen. Dafür habe ich die Strafe für eure Schuld getragen. So liebe ich euch. Und wisst ihr was? Jesus liebt uns nicht nur so mit seiner Liebe, sondern er sagt, ich will euch mit dieser Liebe auch füllen und darum habe ich euch den Heiligen Geist gegeben und darum spreche ich zu euch durch mein Wort und deshalb zapft diese Quelle beständig an und lasst euch mit dieser herrlichen, göttlichen Liebe und Freude füllen. Amen. Lasst uns zusammen beten.